solcher Transportketten subtiler geworden. Und die befinden sich natürlich insbesondere auch im Bereich der IT-Technologie, dass also hier eingegriffen werden kann in die Sicherheit dieser Ketten. Insbesondere geht es hier um Containertransporte. Containertransporte besonders empfindlich natürlich im Luftverkehr, wo hier höchste Sicherheit gegeben sein muss. Da wird es also sicherlich weiter unerlässlich sein, auch hier zu scannen, um also die Sicherheit dieser Transportketten zu erreichen. Im Bereich des Seeverkehrs wird das von der Menge her alleine nicht möglich sein. Dort wird also ungefähr 6% überprüft. Das ist natürlich hinsichtlich einer Stichprobe schon durchaus umfangreich. Und man kann sagen, dass die Sicherheitstechnologien, die einzuführen sind, letztlich natürlich weltweit vereinheitlicht werden müssen. Es müssen also internationale Standards entwickelt werden. Dann muss man auch festhalten, dass diese Sicherheitstechnologien auch eine Veränderung logistischer Prozesse nach sich ziehen, insofern als hier von vornherein in der Logistik eine Überprüfung der transportierten Güter stattfinden muss.
Da hat der Repräsentant von Astrium sehr anschaulich geschildert, wie die Sicherheitsmaßnahmen sich im Luftverkehr für Passagiere in den letzten Jahrzehnten verschärft haben, bis hin zur Kontrolle von Flüssigkeiten in Zahnpastatuben und so. Und hat daraus geschlossen, sowas muss eigentlich auch passieren beim Transport von Containern rund um die Welt. Woraufhin sich ein Vertreter der deutschen Reeder meldete und sagte, um Himmels Willen, das ist nicht zu bezahlen. Ich musste dann wieder gehen in einen anderen Arbeitskreis. Habt ihr es finanziert gekriegt mit der Sicherheit?
Es ist natürlich in dieser umfassenden, hundertprozentigen Kontrolle mit Sicherheit nicht zu bezahlen. Nun kann man natürlich fatalistisch sagen, naja, wenn ein Container hochgeht auf einem Schiff, dann hat das immer noch andere Auswirkungen als in einem Flugzeug. Das Flugzeug wird also mit Sicherheit abstürzen. Ein Schiff kann also mit einer solchen Havarie gegebenenfalls noch den nächsten Hafen erreichen. Wir haben es ja gerade vor einiger Zeit durch einen Brand erlebt, dass also Schiffe hier letztlich stabiler sind und durch einen Container, der also gegebenenfalls durch Explosion explodiert, dass damit nicht unbedingt das gesamte Schiff dem Untergang geweiht ist. Nicht?
Ich hatte aber den Eindruck, dass Sie allesamt in dem Arbeitskreis davon ausgegangen sind, der Transport von Gütern rund um die Welt wird weiter wachsen.
Das ist unbestritten. Das hängt natürlich einmal auch damit zusammen, dass Transportkosten gesunken sind, dramatisch. Durch den Container, wenn wir also heute eine Flasche Wein aus Südamerika hier in Deutschland trinken, dann sind also Transportkosten vielleicht 20 Cent dieser Flasche oder geringer. Das heißt also, die niedrigen Transportkosten, die wir durch die Standardisierung des Transports mithilfe der Container erreicht haben, führen auch dazu, dass weltweit die Arbeitsteilung zunimmt. Das heißt, das Transportvolumen nimmt zu.
Herr Professor Jischer, Club of Rome. Da ist nichts mit Grenzen des Wachstums, wa?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in bestimmten Bereichen wieder zu regionalen Wertschöpfungsketten zurückkommen. Also nun schrottreife Schiffe, um mal bei der Schifffahrt zu bleiben, in Indien zerlegen zu lassen, das, denke ich, wird keine Zukunft haben können. Wir werden jetzt auch schon allein aus Ressourcengründen, ich rede jetzt von den mineralischen Rohstoffen, daran interessiert sein, möglichst viele Rohstoffe bei uns lokal und in der Region zu halten, um so etwas zu machen wie Urban Recycling. Das sind ja alle Begriffe, die schon geprägt wurden. Ich habe kürzlich gelesen, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, wie wenige Handys wir einsammeln müssten, um den Goldgehalt von einer Tonne Erz, das goldhaltig ist, zu haben. Also man muss sich das einmal vorstellen, welche Schätze wir bei uns haben. Das heißt, wir bräuchten viel intelligente Sammelsysteme und das wird natürlich nicht globalisiert. Das muss auf regionaler Ebene, müssen solche Wertschöpfungsketten wieder geschlossen werden. Also ob nun der weltweite Warenverkehr ständig zunimmt, da bin ich durchaus im Zweifel. Ich weiß eine letzte Zahl. Ich war ja bei der Schiffbautechnischen Jahrestagung soeben in Hamburg zu einem Vortrag. Dort ist ja, nun mag mich Herr Hautor korrigieren, der Verkehr eingebrochen, ich glaube um den Faktor 10, worunter ja viele gelitten haben, die mit solchen Dingen spekuliert haben, um ihr Geld darin anzulegen. Also ob das nun immer weiter zunimmt, da bin ich gar nicht so sicher, ob wir nicht stattdessen vielmehr in lokale Wertschöpfungsketten, das trifft alle Bereiche, zurückkehren werden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, an die wir denken können.
Argumentieren Sie bitte nicht zu wachstumskritisch, sonst kriegen Sie Ärger mit Dr. Hans-Peter Kolzen, dem Ehrenpräsidenten der Industrie- und Handelskammer Stade. Der hat den Arbeitskreis Strategien in Industrie und Handel moderiert. Und da hieß ein Thema ohne Fragezeichen, sondern eher mit gedachtem Ausrufungszeichen, warum wir wachsen sollten und warum wir wachsen können. Herr Kolzen, Sie haben diese Bedenken von Herrn Jischer nicht.
Ich bin der Meinung, dass wir ein Wachstum brauchen, wobei natürlich die Differenzierung zwischen einem Wachstum auch in andere veredelte Produkte und einem anderen Wachstum, einem Wachstum alter Art, durchaus zu differenzieren ist. Also wir sind der Meinung gewesen oder der Referenz in diesem Panel ist der Meinung gewesen, dass gerade für Deutschland ein weiteres Wachstum notwendig ist, um die künftigen Probleme, die wir auf dem finanziellen Sektor haben, lösen zu können. Wobei in der Diskussion, Herr Schüler, lassen Sie mich das auch sagen, durchaus andere Meinungen zutage traten und durchaus Einwendungen gegen diese Wachstumsvorstellungen, ungebremste Wachstumsvorstellungen auf den Tisch gelegt wurden. Insofern hat es sicherlich eine kontroverse Diskussion auch in diesem Arbeitskreis gegeben.
Kontroverse Diskussion in Ihrem Arbeitskreis?
Also hat es durchaus gegeben. Hier waren andere Stellungnahmen, die dem Wachstum entgegengetreten sind und die darauf hingewiesen haben, dass die Umweltbelastungen durch ein ungebremstes Wachstum zu beachten sind und dass hier kritische Stimmen doch erhoben werden müssen, um diesem Wachstum zumindest eine qualitative Note zu geben und nicht in ein globales, ungesteuertes Wachstum hineinzugeraten.
Der nächste Arbeitskreis heißt Zukunft der Finanzmärkte. Und es referiert Gerrit Reichert, ein Journalist ohne Doktor. Ich darf Sie heute zum Ehrendoktor machen, hier, Kollege Reichert. Sie haben eine Veranstaltung mit drei Bankern moderiert. Die sind alle von der Fahne gegangen und haben dem Journalisten es überlassen, hier zu referieren, was in Ihrem Arbeitskreis los war. Das ist im Moment ein bisschen typisch für die Banker, oder?
Ja, vielleicht deswegen typisch für die Banker, weil die wissen halt, dass die Journalisten in Mathematik und Finanzen nicht so bewandert sind. Dann haben die leichtere Spiegel zu wallen jedenfalls.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Heute Vormittag hat der schon mal eben erwähnte Professor Rademacher aus Ulm gesagt, in der Finanzkrise haben wir intellektuell gelernt, was wir besser machen müssten in Zukunft. Aber wir haben finanziell so viel verloren, dass wir das, was wir besser machen müssten und besser machen könnten, weil wir es intellektuell geschnallt haben, finanziell nicht mehr machen können. Hat das in Ihrem Arbeitskreis eine Rolle gespielt?
Wer von Ihnen könnte das jetzt diese Frage wiederholen? Es hat eine Rolle gespielt, was wir besser machen können und wie die Verluste sind. Ja, die Ausgangsfrage des Arbeitskreises, die Zukunft der Finanzmärkte, berührt ja alles, also Ökonomie und Finanz. Und schwierig. zusammenzufassen, wie auch die Diskussion verlaufen ist. Sie war bewegt wie das Wasser draußen. Von der Ist-Analyse her etwas überspitzt fielen auch Worte wie, dass wir es gegenwärtig mit einem Wirtschafts- und Finanzkrieg zu tun haben, der zwischen den großen Blöcken letztendlich Nordamerika und Europa gefochten wird, zwischen einem Nordamerika und Japan, was was Reformen angeht, eher Kosmetik betreibt, und einem Europa, was Reformen betreibt. Das war so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber um die Dimension dessen auch abzubilden, was eigentlich gerade passiert, dass es eben nicht nur strukturelle Probleme in einzelnen Ländern sind, sondern tatsächlich strategische Angriffe auf einzelne Länder, was wir alle auch im Raum ja hier auch wissen. Wenn also die Ist-Analyse ein wenig diese Dramaturgie auch hatte oder diese Dramatik, dann war der Ausblick auf die Entwicklung der Finanzmärkte war durchaus verschieden. Bei den drei Teilnehmern überwog 2-1, sage ich mal, der positive Wille oder die positive Denke, dass die Reformen gerade in Europa, dass sie greifen werden, dass der politische Wille vorhanden ist, dass der Euro die richtige Währung ist und dass man eben halt auch aufgrund von Zahlen jetzt Griechenland und anderswo, dass man in einer sehr, sehr guten Entwicklung ist, entgegen dem, was öffentlich so gedacht wird. Dagegen stand die Meinung eines Teilnehmers, der mehr oder weniger sagte, egal was man da tut, es ist schlussendlich, man tüncht vielleicht ein bisschen über, man löst aber nicht wirklich. Was nicht besprochen werden konnte, war letztendlich die Schuldenlast, die alle Staaten mit sich führen und wo auch keine Lösung gesehen wird, die abzubauen. Also schlussendlich an der Oberfläche, es gibt eine positive Entwicklung. Das war so ein bisschen der Ausblick. Europa kann es schaffen, wenn Europa sich mehr konzentriert, auch personell mehr konzentriert, weniger Einzelinteressen in Personal und Ländern, mehr Bündelung, Stichwort Bismarck viel im Sinne von der bündelte alles und also ging es auch, man braucht keinen Bismarck, aber etwas Bismarck-ähnliches vielleicht. Fragezeichen bei dem, wie soll die Schuldenkrise gelöst werden und Fragezeichen überhaupt die Entwicklung der Finanzmärkte, wenn wir perspektivisch, wir hatten jetzt gerade 2050, 2020 nach vorne sehen, China baut in Shanghai ein Riesenfinanzzentrum auf, wo geht China hin, wie stark wird es werden, welche Rolle wird der Yuan spielen, da sind viele Fragezeichen und insofern, glaube ich, kann niemand wirklich sagen, wie es wird mit den Finanzmärkten.
Aber tendenziell war auch, glaube ich, in Ihrer Gruppe ein gewisser Optimismus feststellbar, denn ohne Optimismus hört man sich ja kein Referat an und diskutiert drüber, wo man sein Geld am besten anlegt.
Tendenziell war der Optimismus da, ja.
So, dann haben wir das also jetzt tatsächlich geschafft, Optimismus über den Tag zu retten, von der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser über die Energieversorgung bis zur halbwegs Sicherheit im Transport von Gütern und Waren. Dafür haben wir Herrn Ölmeier, der die Kriminalität bekämpft, und sind dazu gekommen, dass auch finanziell man vielleicht doch wieder wagen kann, Geld anzulegen. Und damit komme ich zu dem letzten Referenten über das, was heute gelaufen ist. Das ist Professor Dr. Joachim Treusch, den meisten bekannt, der ehemalige Präsident der Jakobs-University Bremen. Der hatte heute Morgen den ersten Auftritt hier mit seinem Arbeitskreis. Jetzt kommt er zum Schluss dran, weil da müssen wir uns ein bisschen abarbeiten, Herr Treusch. Sie hatten da einen Referenten, den Professor Rademacher aus Ulm. Das war schon, wie die Amerikaner sagen, heavy stuff, was der losgelassen hat. Referieren Sie es freundlicherweise?
Gerne. Erstmal Glückwunsch dafür, wie schön Sie diesen Bogen bekommen haben. Erst die ganzen Antworten gesammelt und dann geguckt, ob die Frage dazu passt. Ich kann aus meiner Erfahrung von heute nur sagen, die Frage hat ganz gut zu den Antworten gepasst und auch umgekehrt. Aber die Frage sind wir noch zu retten. Auch Herr Rademacher kam mit der Grundtendenz des Optimismus in den Raum. Er sagte, die Spezies Mensch ist so clever, die wird überleben. Die Frage ist, in welchem sozialen Zustand. Überleben wird sie sicher. Beispiel schon vor der neolithischen Revolution, sprich vor dem Ackerbau, wurde die Welt von 20 Millionen Jägern und Sammlern bevölkert. Mehr hätten auch nicht auf die Welt gepasst, denn was die sammeln wollten und was die gejagt haben, hat gerade mal gereicht. Einige Rassen wurden damals schon ausgelöscht. Und dann kam irgendein guter Erfinder, Wissenschaftler, er hat gesagt, der göttliche Ingenieur, weil er selber einer ist, und erfindet irgendetwas und löst das Problem. Das wäre ja prima. Dann kommt aber als nächstes natürlich, was er den Bumerang-Effekt genannt hat. jede Lösung generiert ein neues Problem, was größer ist als das Problem, was sie gelöst hat. Typisches Beispiel, das wurde gar nicht erwähnt, aber es war so implizit im Hintergrund, Kernenergie und die potenziellen Umweltfolgen oder auch Informationstechnik. Und dann gibt es zwei Weisen, dieses Zusatzproblems, was durch die Lösung entsteht, in den Griff zu bekommen. Das eine Problem ist, dass mit der Erhöhung der Effizienz, am Beispiel der Informationstechnik, dann nicht so viel geholfen wird, weil die Erhöhung der Effizienz überkompensiert wird durch eine intensivere Nutzung, das heißt eine Erhöhung der Ansprüche. Jeder von uns war das Beispiel, hat heute ein iPod, was auch immer, in der Aktentasche oder der Hosentasche, was ungefähr 1 Million Mal leistungsfähiger ist als die Rechner bei der Mondlandung und ist trotzdem noch nicht zufrieden und nächstes Jahr gibt es wieder ein neues iPad 6 oder 7, wie auch immer.
Haben Sie eins?
Nein.
Und sind doch zufrieden?
Ja.
Also, geht doch.
Das ist aber, ja, dann, also wenn Sie gerade mal richtig zugehört haben, Sie können aus Individuen keine Schlüsse ziehen. Die Frage ist immer, wie sich das gesellschaftlich ausbreitet. Und da kam dann auch noch die zweite Frage, auf die ich jetzt hin wollte, wo ist noch ein Problem im Problem oder in der Lösung? Nach 88 und 89 hat sich ja die Welt vom dipolaren Ost-West-Verhältnis in das multipolare, aber im Wesentlichen durch den Nord-Süd-Konflikt definierte Verhältnis geändert. Oder einfach gesprochen in die reichen Länder und in die zu entwickelnden Länder. Das Problem, dass eine Erhöhung der Effizienz durch intensivere Nutzung wieder zunichte gemacht wird, das haben eher die reichen Länder. Die ärmeren Länder haben das Problem, dass ihre Bevölkerungsexplosion, die ja mit der Armut korreliert ist, noch multipliziert werden muss mit ihrer Erwartungsexplosion. Die wollen alle, dass es ihnen so gut geht wie der Westen, den sie ja inzwischen sehen, oder der Norden. Und das hält natürlich keine Wachstumsfunktion aus. Also da müssen wir dann irgendwas erfinden. Seine Schlussfolgerung war zunächst mal die Länder der ersten Liga, also OECD, wir, die wir sitzen, die wachsen aus von ihnen selbst generierter Innovation. Das kann typischerweise nur mit einem Tempo von 1-2% erfolgen. Wir sollten uns nicht darüber beklagen, dass wir nicht die 8% haben, die China hat. Länder wie China, zweite Liga, noch zweite Liga, wachsen durch, wie er sagte, Leapfrogging, das heißt abkupfern, Patente klauen, Intellectual Properties nicht achten. Und das geht natürlich erheblich schneller. Da kann man mit 8% wachsen. Und, das war ein sehr nachdenklicher Satz, dieses geht in autoritären Strukturen sehr viel einfacher als in demokratischen.
Herr Treusch, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin leider zu spät gekommen, habe den Vortrag von Herrn Rademacher nicht hören können, aber einen Teil der Diskussion habe ich noch mitgekriegt und da war genau der Punkt, er wurde gefragt, wie er denn so einschätzt, auch die Frage, die hier immer optimistisch eher die Zukunft sehen oder nicht, das habe ich mir notiert, zu 35% sagt er, glaubt er, dass es eine balancierte Entwicklung in der Welt gibt, zu 15% rechnet er mit dem ökologischen Kollaps, aber zu 50% mit der, ich glaube, Brasilianisierung hat er es genannt, mit der weltweiten Zweiklassengesellschaft. Und dann wurde er gefragt, wo er denn die Möglichkeit sieht, zu einer Balancierung zu kommen, um diese weltweite Klassengesellschaft zu verhindern. Und wenn ich es richtig erinnere, korrigieren Sie mich sonst, hat er gesagt, dass er es wohl nicht in dem Modell der westlichen Demokratien sieht, sondern eher ja, im chinesischen autoritären Modell. Und dann kam, es war wieder ein Professor, das wimmelt hier ja alles von Professoren, kam mir ein Bremer Professor, den ich lange kenne, entgegen und er sagte, ich freue mich, dass ich so alt bin, dass ich diese chinesischen autoritären Strukturen nicht mehr erleben muss.
Also dazu zwei Bemerkungen. Die eine geht jetzt ein kleines bisschen auf Kosten von Herrn Rademacher, dessen Vortrag genial war, aber aus meiner Sicht einen Schwachpunkt hatte. Er hat mir nämlich hinterher erzählt, dass diese Einteilung 35% Balance, 15% Chaos, 50% Brasilianisierung, dass diese Prozentzahlen bei ihm intellektuell stabil sind seit 30 Jahren. Und da habe ich angefangen nachzudenken.
Der gesagt, Club of Rome oder was?
Das kann nicht sein, denn in diesen 30 Jahren, also ich bin derzeit seit 20 Jahren jedes Jahr ein, zwei Mal in China, hat sich China so gewaltig verändert, dass sich hier auch Einsichten ändern müssen. Oder man guckt so weit über das System, dass man sagt, während China sich zum Positiven geändert hat, hat sich Deutschland zum Negativen geändert. Denn die Spreizung zwischen Reich und Arm ist bei uns ja in der Tat gewachsen. Also die Bundesrepublik ist im rademacherischen Sinne in den letzten 10 Jahren ansatzweise brasilianisiert worden.
Ich glaube, wenn Sie einem Brasilianer heute sagen, Brasilianisierung, sieht er das auch nicht mehr unbedingt in eine negative Richtung. Da hat sich in Brasilien, meine ich, was ich lese und mitkriege, eine Entwicklung getan, nicht nur im ökonomischen, gesellschaftlichen Wachstum, sondern auch die Kluft zwischen Arm und Reich ist im Gegensatz zu uns nicht weiter auseinandergegangen, sondern es wächst zusammen. Es gibt einen Mittelstand.
Es gibt einen Mittelstand, ja, aber da die vorher so viel weiter auseinander waren als wir, sind die immer noch weiter auseinander als wir. Und es gibt einen Punkt, das ist die typische Falle der Intellektuellen, auch der Journalisten. Sie reden natürlich nur mit Leuten, mit denen sie reden können. Und Leute, die reden können, gehören typischerweise zur Mittelschicht aufwärts.
Ist das bei Professoren anders? Reden die mit Leuten, mit denen sie nicht reden können? Oder?
Das ist jetzt die Frage, wenn Sie, ich habe gerade gesagt, ich bin derzeit mindestens einmal im Jahr in China. Ich kann möglicherweise nicht mit allen reden, aber ich sehe sie und kann deswegen die Spanne einigermaßen abschätzen. Und
das ist bei Journalisten auch so.
Wenn Sie da sind. Wann waren Sie das letzte Mal in Brasilien?
Ich war in Brasilien, deswegen sage ich
das. Ah ja, okay. Dann ist gut. Also ich kann für China nur den kleinen Ansatz von Ehrenrettung machen. Die haben einen Ingenieur in ihrer Regierung, der nicht Parteimitglied ist. Und der mir erzählt hat, wie er versucht zu regieren, indem er wie ein Ingenieur eine Stellschraube nach der anderen so stellt, dass die nächstfolgende unabänderlich ist, aber keiner der Politiker sie zu Beginn sieht. Deswegen wird die Entwicklung langsam sein. Sie wird, da bin ich auch sehr überzeugt davon, zu dem Ende kommen, was Herr Rademacher beschrieben hat, nämlich irgendwann, hopefully, in eine kriegsfreie Saturierung, die dann in einem einprozentigen Wachstum enden wird, was dann für die Welt insgesamt erträglich ist. Ob das Indien schafft, ist eine gute andere Frage. Da ist die Spreizung noch größer zwischen Arm und Reich. Also da sind noch Probleme. Aber ich glaube, die Prozentzahlen wird man von Punkt zu Punkt adjustieren müssen. Ein bisschen dabei hat uns geholfen der Folgevortrag, der Handelsattaché des türkischen Generalkonsulats, Herr Ceren, der dann erzählt, er ist noch auf dem Weg von der Landesliga in die zweite Liga, aber immerhin, dass mit guten Schritten 1980 3 Milliarden Export aus der Türkei in andere Länder der Welt, im Wesentlichen Nüsse, Baumwolle und ähnliche Güter des unteren Segments. 2012 150 Milliarden Export, inflationsbereinigt und da im Vorrang Elektronik und Kraftfahrzeuge. Und dazu dann die lockere Bemerkung, also wir drängen uns im Moment nicht in die EU, ihr müsst uns jetzt schon bitten. Das fand ich eine bemerkenswerte Weiterentwicklung. Und im dritten Vortrag von Herrn Lauster vom Fraunhofer-Institut zum Thema, was ist ein Megatrend, kam dann, und das ist ein bisschen eine Antwort auf die vorhergestellte Frage, doch auch nochmal das Thema auf, was ist denn von der Gesellschaft getriebener Megatrend, was ist von der Wissenschaft getriebener Megatrend und was spielt Ethik, was spielen Werte für eine Rolle dabei? Muss man auf Werte achten und können sich unsere mitteleuropäischen, abendländischen Werte im Wechselspiel mit Fernost oder im Wechselspiel mit Südamerika durchsetzen? Diese Frage ist offen, aber sie darf gestellt werden.
Dann lassen Sie mich noch einen Aspekt, weil Sie eben sagten, Sie wollen die zur Ehrenrettung von Herrn Rademacher beitragen, was ich überhaupt, dessen Ehre ich nicht ankratzen wollte.
Das habe ich nicht, Entschuldigung. Zur Ehrenrettung der chinesischen Regierung wollte ich beitragen, bei Herrn Rademacher wollte ich zur Interpretation beitragen.
Ach, der chinesischen Regierung, na ja gut. Ich wollte aber noch was zu Herrn Rademacher, was Positives gut, ja, sagen. Ich habe nämlich den Satz von ihm mitgekriegt, dass er sagte, wir laufen zu oft Gefahr, in Mitteleuropa und in Deutschland zu trennen nach bestimmten Bereichen. Das eine ist das Ökologische, das andere ist das Ökonomische und das dritte ist das Soziale. Und wenn wir das nicht als Einheit sehen, Ökologie, Ökonomie und soziale Frage und das im Weltmaßstab, dann ist die Chance des 15-prozentigen Chaos umso größer.
Mit dem stimme ich so sehr überein, dass ich sagen würde, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Nee, ich weiß, dass Sie nach Hause wollen, aber trotzdem, es ist noch nicht ganz so weit. Da möchte ich dann noch mal auf das, was Herr Oehlmeier uns gesagt hat. In dem Moment hat er gesagt, wenn das alles so ist, wie hier beschrieben worden ist, genug zu essen, genug Energie, die Warenströme laufen, dann muss auch keiner kriminell werden. Herr Oehlmeier, das ist doch ein positives Menschenbild, dass Sie sagen, Kriminalität rührt her aus sozialer Benachteiligung.
Im Wesentlichen ja, genau. Das ist, sehen wir zum Beispiel in dem IT-Bereich, diese ganzen Viren und viele dieser Spam-Mails, die man fast täglich schon kriegt, die kommen daher, dass es in vielen osteuropäischen Staaten sehr gut ausgebildete ITler gibt, die keine Arbeit finden, die adäquat bezahlt wird, sondern dass es für sie einträglicher ist, sich mit den entsprechenden mafiösen Strukturen und mit der organisierten Kriminalität zusammenzutun und dort ihr Geld zu verdienen. Das ist einfach für den einzelnen ITler, der sowas macht, eine logische Entscheidung, wo er sein Leben optimiert. Ja. Wenn wir dort, das gilt auch für die Piraterie vor Somalia, da hat das der Kollege von dem Verband der Reeder auch sehr deutlich gemacht, wenn wir dort die Strukturen schaffen, dass die Leute was anders tun können, außer Schiffe überfallen, dann werden die das auch tun.
So, die Sendezeit geht allmählich zu Ende, deswegen ganz kurz noch hier, möchte jemand auf dem Podium einem anderen Podiumsteilnehmer widersprechen? Etwa. Das ist nicht der Fall. Dann können wir jetzt wirklich zum Schlusswort kommen. Ich glaube, ich hoffe, dass es auch den Menschen, die uns nur am Radio jetzt zugehört haben und die nicht in Bremerhaven dabei waren, dass sie wenigstens einen kleinen Eindruck gewonnen haben, wie vielfältig die Diskussionen hier gewesen sind und dass es nicht von ungefähr kommt, wenn die Medien zum Teil sagen, das ist ein kleiner Weltwirtschaftsgipfel, den der Professor Scheibe da organisiert. Wenn ich mir eine kleine Anregung zum Schluss erlauben darf, ich tue es einfach, weil mir das selber immer wieder gesagt wird, er sollte ein paar mehr Frauen aufs Podium lassen, der Professor Scheibe. Ich finde, das war jetzt ein richtig gutes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Zuhören.